Bürgerfunk bei Radio Köln. Herzlich willkommen zu Grenzgänger, heute Abend im Studio Marc Benecke und Christoph Schäffler. Herzlich willkommen bei Grenzgänger. Ja, jetzt haben wir den Kölnern ja ordentlich das Gehör durchgepustet mit diesem Titel hier von der Gruppe The Gathering, Strange Machines. Marc, die Musik hast du mitgebracht, also bist du auch verantwortlich für diese Musik. Warum ausgerechnet diese Musik heute?
Ja, es sollte ja erstmal etwas Rockiges sein. Ich finde das übrigens super, dass ich meine Musik selber mitbringe. Normalerweise finden die immer alle zu depressiv und, gewaltmäßig. Also es sollte dazu dienen, die Leute von der Tagesschau wegzulocken und mal den Bürgerfunk zu hören.
Ja, gute Idee und gutes Vorhaben. Ja, du bist jetzt zu Gast in einer Sendereihe, würde ich fast schon sagen. Nennt sich Grenzgänger. Würdest du selber von dir behaupten, du passt überhaupt in diese Sendung rein?
Ja, ich sehe mich gerne als Grenzgänger. Also ich mag sowohl die Figur, jetzt läuft ja demnächst auch der Herr der Ringe an, Teil 2. Da spielt ja auch ein Grenzgänger eine ganz besonders wichtige Rolle. Und ich selber finde es auch eine gute Idee. Ich arbeite ja in verschiedenen Arbeitsbereichen und verschiedenen Ländern. Und so überquere ich auch die ganze Zeit alle möglichen geistigen und räumlichen Grenzen.
Kann man so einen ganz kleinen Einblick mal so als Überschriften hören, was deine Grenzüberschreitungen sind?
Ja, so räumliche Grenzüberschreitungen sind, dass ich in verschiedenen Ländern arbeite, in den Tropen. Ich komme gerade aus Russland, ich arbeite aber auch in Philippinen oder Vietnam oder in Kolumbien, in Deutschland, in USA, in Kanada und so. Genauso mache ich es aber auch mit der inhaltlichen Arbeit. Ich bin sowohl Biologe als auch einer, der kriminalistisch arbeitet. Das sind also auch zwei Sachen, die sich nicht unbedingt immer treffen.
Aber groß geworden bist du ganz irdisch hier in Deutschland, nämlich in Köln. Aber es gab natürlich auch noch einen Ort, wo du geboren bist. Das war ganz woanders.
Ja, ich bin in Bayern geboren, aber...
Also ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ja. Aber jetzt verzeihen wir dir nochmal. Aber du bist ja ganz schnell auf Flucht gegangen, weggezogen von Rosenheim am schönen Inn hin nach Köln, ne?
Ja, völlig richtig. Und da bin ich dann durch die Fädel gewandert. Also erst bin ich in Zollstock ganz lange und 20 Jahre und dann habe ich sehr lange in Nippes gewohnt, auch fast 10 Jahre. Und jetzt bin ich in der Südstadt gelandet. Also es bleibt, fehlt jetzt nur noch Kalk eigentlich.
Oh Gott, das muss nicht sein. Also ich habe ja eine Gemeinsamkeit mit dir. Ich habe auch mal eine Zeit lang in Zollstock gewohnt, aber es war nur ein Jahr. Danach musste ich ins Lehrlingsheim nach Kalk. Das ist keine schöne Gegend.
Ja, aber ich bin gerne in Gegenden, wo ein bisschen sich was tut. Also mich stört das nicht. In Manhattan habe ich mir auch extra einen Wohnort gesucht, wo der besonders belebt und wild und war. Also da, ich mag das nicht, wenn das alles immer so friedlich und ruhig und gelangweilsmäßig ist, ja.
Ja, wie kann man eigentlich bei so einer Familie, in der man aufgewachsen ist, wo ja Vater einem ganz normalen Beruf nachgegangen ist, der war Ingenieur, und die Mutter als Anwaltsleiter, also als Büroleiterin einer Anwaltskanzlei, das deutet ja nicht hin auf so eine Biografie, die sich dann daraus entwickelt hat. Wie kommt das?
Ja, in meinem Fall ist das Zufall. Also mein Bruder und ich, wir sind halt so ein bisschen nerdig. Das heißt also so, ja, Leute, die immer gerne vor ihrem Computer sitzen und so. Und ich weiß es nicht. Es scheint, entweder liegt es in den Genen oder an der Erziehung. Wir sind auf jeden Fall beide gleich geworden. Es ist vielleicht diese Mischung aus Organisationstalent auf der einen Seite, vielleicht mütterlicherseits, und ja, Aufrichtigkeit und technischem Befinden auf der anderen Seite, väterlicherseits.
Und dann war Auslöser irgendwie dieser Kosmos-Baukasten, ne?
Ja, Auslöser. Ich habe auf jeden Fall immer gerne mit Chemiekästen und Physikkästen gespielt und Klingeln gebaut und chemische Gärten gezüchtet und sowas. Aber was jetzt die Ursache des Ganzen ist, das bleibt vielleicht im Dunkel der Psyche verborgen.
Bei mir war es übrigens auch dieser Kasten, nämlich der Radiomann und mein Großvater mütterlicherseits, der in Höxter an der Weser einer der Radiopioniere war. Der hat nämlich die Rundfunkgeräte, als der Rundfunk entstand, selber gebaut. Und in dessen Keller habe ich als Kind ganz, ganz viel Spulen, Röhren und alle möglichen merkwürdigen Dinge gesehen, die dann bei mir nachhaltig, ja, sonst säßen wir hier nicht zusammen im Studio.
Ja, Spulen habe ich auch reichlich gewickelt mit Kupferdraht um einen Eisenkern rum, ja, so Antennen für Radios. Hm?
Nächster Titel, Yeti Girls, Techno Baby. Was hast du dazu zu sagen? Warum hast du den denn mitgebracht?
Die sind aus Köln, die Techno Girls, sag ich schon, die Yeti Girls, die sind schon mal Kölsch. Und außerdem, jetzt, wo gleich die Tagesschau anfängt, dachte ich, jetzt kann man noch mal letzte Chance hier, die Zuhörer am Radio zu lassen. Die
Tagesschau ist schon vorbei.
Oh, okay.
Wir sind mitten in der Tagesschau.
Ich verstehe.
Okay, wir rütteln sie jetzt raus aus der Tagesschau.
Techno baby, I like your crush. Techno baby.
Grenzgänger. Heute zu Gast im Studio Marc Benecke und Christoph Schäffler. Marc hat ja eine etwas normale Jugend hinter sich, aber dann doch sehr schnell Fähigkeiten in sich entdeckt, die möglicherweise ausgelöst worden sind durch entsprechende Bastelkästen oder vielleicht auch das Gymnasium, was du besucht hast, das ja auch nicht ganz gewöhnlich ist, ne? So eine Mischung aus Naturwissenschaften und musischen Zweigen.
Genau, das Humboldt-Gymnasium in der Kölner, ja eigentlich in der Südstadt am Saalierring, das hat eine Besonderheit. Das ist nicht nach Wilhelm von Humboldt benannt, diesem Politiker und Geisteswissenschaftler, sondern nach dessen Bruder, der übrigens höchstwahrscheinlich homosexuell war, was ja auch sehr angemessen ist für Köln. Aber nicht nur das, der war auch ein toller Naturforscher. Der hat das Buch Kosmos geschrieben, ein mehrbändiges, schönes Werk und interessante Sachen entdeckt. Lohnt sich also da mal reinzublättern. Und zusätzlich ist die Schule aber nicht nur sehr schön naturwissenschaftlich, eben nach Alexander von Humboldt ausgerichtet, sondern hat auch noch einen Musikzweig. Ich war also mein ganzes Schulleben von Ballettmädchen und Ballettfrauen und Musikern und Musikerinnen.
Ja. Neid.
Ja, obwohl die konnten auch ganz schön anstrengend sein. Also so ist es jetzt nicht.
Ja, Studium, zum Studieren gehen die meisten Menschen ja dann in einen anderen Ort, machen einen großen Wechsel, aber das hat bei dir ja erstmal nicht stattgefunden. Auch das Studium fand dann in Köln statt.
Ja gut, Köln ist die größte Uni Deutschlands, zumindest von den Studentenzahlen her, also von den eingeschriebenen Studenten her. Das Studium ist sehr, sehr solide, ist halt eine Traditionsuni und das macht auch Spaß und ich fahre auch gerne mit dem Rad und so. Also insofern war das also alles sehr angenehm.
Das hast du jetzt sehr kurz zusammengefasst. Wo hast du denn da studiert? Biologie habe ich hier stehen.
Ja, Biologie, das ist im Weihertal, da wo das evangelische Krankenhaus ist und wo auch alle Biologen einmal im Leben eingeliefert werden, nämlich wenn sie diese langen Glaspipetten in diesen Gummiball stecken sollen, mit dem man dann Flüssigkeiten aufnimmt, dann bricht immer ab und zu mal so eine Pipette ab und dann bohrt man die sich in die Handmitte und wenn man mit dieser komischen Christuswunde da aufläuft, dann wissen die schon direkt, dass man Biologe von gegenüber ist aus der Biologie.
Ach, deswegen ist die Biologie höchstwahrscheinlich auch direkt am Krankenhaus angegliedert.
Wahrscheinlich, ja.
Es gab aber auch noch bei dir irgendwie andere Anlagen, die du fördern wolltest im Studium. Ich habe ja bei mir auf dem Plan stehen Germanistik, Theaterwissenschaften und zu guter Letzt dann noch Psychologie. Das ist ja eine interessante, spannende Mischung. Biologie, Germanistik, Theater und Psychologie.
Ja, also erstmal, ich wollte nichts fördern oder so. Mache ich heute noch, was mir so Spaß macht und was mir gerade einfällt eigentlich. Also Planung und so, da bin ich nicht so geeignet für. Aber ja, so viele Fächer konnte man natürlich nicht studieren. Haben mir vorher auch alle gesagt, habe ich aber nicht geglaubt. Und am Ende habe ich dann aber gemerkt, dass es nicht geht. Aber Psychologie konnte ich dann immerhin integrieren, indem ich also klinische Psychologie als drittes, also als Nebenfach in der Biologie bei meiner Diplomprüfung hatte. Da war ich also ganz froh. Und mit dem Theater, das hat später auch noch was Interessantes ergeben. Es wurde nämlich ein Theaterstück über mich geschrieben und da tauche ich dann als Leinwandfigur im Hintergrund auf. Also so sind alle losen Enden wieder zusammengeführt.
Und dann gab es noch ein Praktikum und das muss wohl recht spannend gewesen sein, dass sich nämlich mit einem Tintenfisch beschäftigt und dessen Lernfähigkeit.
Genau, wir hatten einen alten Professor, der früher Affen trainiert hatte für das Weltraumprogramm in den USA und der kam dann nach Deutschland zurück in den 70ern und dann hat er angefangen mit Tieren, die eigentlich viel interessanter sind, nämlich niedriger organisierte Tiere, mit denen zu arbeiten. Also die haben ein weniger frei organisiertes Nervensystem. Er hatte dann auch schon mit Fischen und so weiter gearbeitet, Hühnern und so, das sind aber alles Wirbeltiere und wir haben dann den Sprung auf die Wirbellosen gemacht. Tintenfische sind genauso intelligent und, also achtarmige Tintenfische, nicht die zehnarmigen, aber die sind intelligent und lustig und können Langeweile haben und können spielen und können pfuschen, wenn man ihnen Lernaufgaben gibt von den anderen Tintenfischen und so. Und das war mal eine sehr interessante Erfahrung. Also seitdem esse ich auch keine Tintenfische mehr, weil das wirklich nicht mehr geht.
Also es das heißt im griechischen Lokal, die Kalamaris sind gestrichen.
Ja, aber definitiv. Und also wenn jemand möchte, dass ich abends immer weiter freundlich und gut gelaunt bleibe, dann wäre es auch gut, wenn er sich keine bestellen würde.
Also wie, bitteschön, macht man das mit dem Tintenfisch, den zum Lachen zu bringen?
Ja, zum Lachen nicht unbedingt, aber die können sehr gut ihre Emotionen oder wie man das nennen möchte, zum Ausdruck bringen, indem sie die Körperoberfläche blitzschnell färben können in alle möglichen verschiedenen Farben, aber auch strukturieren können. Also die können da Körnchen und Pocken und Warzen und Flecken und sowas drauf machen. Deswegen kann man also auch einfach, indem man die anguckt, sehr schnell sehen, was sie gerade machen und man merkt eigentlich, wenn sie gut unterhalten sind, dann merkt man es nicht, aber wenn sie sich langweilen, merkt man es, dann fangen sie an, sich daneben zu benehmen. Zum Beispiel hat mal einer auf unseren Schreibtisch Tinte gespritzt, wohl weil wir uns nicht genug um ihn gekümmert haben, während er sonst also die ganze Zeit sehr brav war, oder sie sind manchmal trotzig, oder wenn man die Lernaufgaben falsch stellt, also wenn man sich vertut mit den Lernaufgaben und die was Bestimmtes gelernt haben und man klebt jetzt statt einem roten Punkt einen weißen Punkt hin, was aber falsch ist, dann wird der Tintenfisch also auch ganz ungehalten und ganz weiß und unleidlich.
Es war a boy, es war a girl, es war the worst place in the world, in the whole wide world. No, you didn't do bad. I was trapped over my favorite box.
Sie sind eingeschaltet bei Grenzgänger und heute zu Gast bei mir Marc Benecke. Spannende Biografie, nämlich er ist Kriminalbiologe und nach seinem Studium dann auch gleich ganz stringent weitergemacht, nämlich seinen Doktor.
Das stimmt, ich bin dann ins Institut für Rechtsmedizin gegangen. Man kann mittlerweile an vielen Unis, damals nur an sehr wenigen, an zwei oder drei, auch als Naturwissenschaftler promovieren. Und da ich mich für genetische Fingerabdrücke interessiert habe, bin ich dann in die Rechtsmedizin gegangen. Woanders konnte man die nämlich noch nicht machen.
Genetische Fingerabdrücke, wie muss man sich das vorstellen?
Ja, es ging um die Frage, also erstmal wollte ich es für zoologische Zwecke anwenden, da hatte ich es auch schon in der Diplomarbeit angewendet, da ging es um die Frage, wie kann man verschiedene Würmer, die sich gleich sehen, also die auch völlig gleich unter dem Mikroskop aussehen, wie kann man die trotzdem genetisch unterscheiden, und dasselbe kann man jetzt auch mit Menschen machen, entweder als Vaterschaftstest, also stammt ein Kind von diesem Vater oder von dieser Mutter, das fand ich aber nicht so spannend. Wir haben stattdessen olympische Urine aus Atlanta untersucht und gefragt, stammt dieses Urin, was jetzt vielleicht ein Dopingmittel enthält, wirklich von der Person, von der es stammen soll, weil wenn es natürlich nicht von dem betreffenden Sportler stammt, dann wird er auch nicht rangenommen wegen Dopingmissbrauch oder Substanzmissbrauch.
Wegen anderer Sachen höchstens dann, nämlich, dass er das falsche Urin vorgeschoben hat.
Ja, wobei, das kann man ja nicht nachweisen. Dann kann man ja nur sagen, gut, das ist vielleicht eine Verwechslung im Labor gewesen. Es stimmt aber, sehr viele Sportler machen das tatsächlich, dass sie falsches Urin abgeben, obwohl das Internationale Olympische Komitee, habe ich also gefragt, die haben gesagt, der Urinrichter, wenn man den mal so nennen möchte, der muss mit eigenen Augen das Verlassen des Urins aus dem Körper beobachten. Aber ich muss dazu sagen, ich habe dann die Sportler mal gefragt. Die Sportler kennen da sehr gute Tricks, wie man also auch selbst diesen Schiedsrichter da austricksen kann.
Der sitzt da wirklich allen Ernstes daneben und guckt sich das an.
Das muss er zumindest nach den Regeln des IOC tun, aber wie gesagt, das macht gar nichts, man kann auch das austricksen. Also das ist insofern ganz egal, wo der sitzt.
Was war denn das Thema der Doktorarbeit?
Das Thema der Doktorarbeit war die Typisierung von besonders schwierigen Spuren, zum Beispiel von Zellen, die in Urin schwimmen, oder aber auch von Zellen, die in besonders schwierigen Urin schwimmen. Das heißt zum Beispiel, was länger gelagert war oder was im Flugzeug schon einmal um die Welt geflogen, gekühlt, wieder Deckel aufgemacht, Schimmel drin und so weiter. Also ob man da noch die Originalzellen irgendwie typisieren kann.
Ja, mehr zu diesem Thema erfahren wir gleich, insbesondere warum du auch als Experte gefragt bist, nämlich weltweit, und wirklich auf Reisen gehst, ob nach Vietnam, auf die Philippinen, Kolumbien oder nach Russland. Da werden wir gleich noch ein bisschen mehr zu erfahren.
Mutter, 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 Mut
Bürgerfunk bei Radio Köln. Und heute mit Grenzgänger Marc Benecke im Studio, Kriminologe, Forensiker, Ethnologe. Kann man das so zusammenfassen?
Also ja, eher Kriminalist. Die Kriminologen, das sind eher so Sozialwissenschaftler, die sich mit beschäftigen, warum werden Verbrechen begangen. Das weiß ich allerdings nicht, warum die begangen werden.
Weil die Menschen schlecht sind.
Das könnte sein. Also ich beschäftige mich hauptsächlich mit den Spuren, die bei den Verbrechen hinterlassen werden und weniger mit den Menschen an sich, mit den Tätern.
Verbrechen haben ja auch was mit Entwicklung zu tun. Das heißt also immer dann, wenn jemand Grenzen überschreitet, ob nun zum Positiven oder zum Negativen, entwickelt sich ja was weiter. Das ist bei den Menschen so und höchstwahrscheinlich in der Biologie genauso.
Sicher, klar. Also ich kann es jetzt nur natürlich aus meiner Nicht-Täter-Erfahrung sagen, aber es stimmt natürlich sehr. Jedes Mal, wenn man sich in einem fremden Gebiet aufhält, das tut man ja, wenn man eine Grenze überschreitet, dann verändert man sich. Das merke ich besonders, wenn ich in ganz verschiedenen Kulturen arbeite. Man wird dadurch echt, oder ich zumindest werde dadurch einfach echt viel offener und auf einmal werden die ganzen Kleinigkeiten, die es so im Heimatland gibt, die werden auf einmal ziemlich unbedeutend und man kann zum Glück meistens darüber lachen und der internationale Vergleich zeigt auch, dass die Deutschen eigentlich immer sehr viel nörgeln, ohne dass das eigentlich stimmt. Also sowohl auf wissenschaftlicher Ebene als auch auf polizeilicher Ebene als auch auf sozialer Ebene sind wir also hier schon ganz schön weit vorne.
Das kannst du deshalb sagen, weil du dich nämlich wirklich weltweit rumtust. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet, Vietnam, Philippinen, Kolumbien, Russland und noch viele andere Staaten. Da bist du als Experte sehr gefragt. Wie kommt das?
Ja, das hat eigentlich weniger was damit zu tun, dass ich jetzt ich habe eine Besonderheit. Ich bin gleichzeitig auch Kriminalist, ausgebildeter als auch Biologe, als auch verstehe ich ein bisschen was von Rechtsmedizin, ohne Arzt zu sein. Ich bin also kein Arzt, der Leichen obduziert oder mit Lebenden arbeitet. Ich arbeite also nur mit biologischen Spuren, aber das ist eine Besonderheit. Die andere ist aber, dass die meisten Menschen erstaunlicherweise keine Grenzgänger sein möchten. Die meisten Menschen möchten lieber zu Hause bleiben und einen regelmäßigen Arbeitsablauf haben und vor allen Dingen Tagesablauf. Und da ist es natürlich nicht möglich, mal eben ins Flugzeug zu hopsen oder in die Bahn und dann mal einen Monat in einem wirklich wilden, chaotischen, verrückten Land mit anderem Essen und anderen Gerüchen und anderen kulturellen Begebenheiten zu arbeiten. Also ich bin einer der wenigen, die das machen. Wenn es mehr von mir gäbe, dann hätte ich vielleicht auch weniger zu tun.
Philippinen ist noch ein Land, wo man in Urlaub hinfährt, aber Vietnam dann schon eher nicht, oder?
Ja, obwohl, so die Urlauber sind komisch. Also man trifft die im Flugzeug, sieht man sie ja schon manchmal. Also was die Leute so für Motive haben, das sieht man denen nicht so richtig an. Meistens sind viele Geschäftsleute, weil sich halt sehr viel in der Welt tut. Viele Länder verändern sich sehr, sehr stark in die Richtung von marktwirtschaftlichen oder wie man sagen würde, vielleicht kapitalistischen Gesellschaften hin, zumindest teilweise. Und ich glaube, das ist viel wichtiger. Diese Urlauber, die sind zum Teil Sozialromantiker, die fahren dann nach Vietnam und gucken sich dann die Fallen an, mit denen der Vietcong, also die Amerikaner, gefangen hat und machen da Fotos von. Und ich weiß nicht so recht, also ob das jetzt wirklich dann noch angemessen ist für einen echten Urlaub oder sich auf eine Insel zu legen und sich da die Haut gerben zu lassen. Ich weiß jetzt nicht, welchen Sinn das haben soll. Und das machen die Leute also durchaus auch in Vietnam oder so.
Die Vietnamesen, was wollten die von dir wissen?
Da habe ich ein Labor aufgebaut. Es ging darum, dass man auch mal genetische Fingerabdrücke machen wollte, hauptsächlich zur Vaterschaftsfeststellung, aber auch aus anderen Gründen. Es gibt da nur, die Infrastruktur ist sehr, sehr schlecht. Also das typische Beispiel ist immer, man braucht eine Schraube mit einem bestimmten Gewinde, sagen wir mal eine Metallschraube, aber keine Holzschraube. Das ist also eine Rennerei, da läuft man also gut und gerne mal einen Tag durch die glühende Hitze. Und wenn man Glück hat, hat man es am Ende des Tages. Und wir haben versucht, unter solchen Bedingungen ein Labor aufzubauen, was autonom ist, wo also die Leute auch ohne mich arbeiten können am Ende und wo sie verstehen, warum alle Materialien an dem Platz stehen sollten und wenn sie es anders machen wollen, können sie es auch anders machen, aber wo halt ein kompletter Wissenstransfer stattfindet, ohne dass man als Mensch aus den Industrieländern noch benötigt wird.
Letztendlich reißt aber der Kontakt dann doch nicht ab, denn über Internet oder über auch die ganz normale Post betreust du ja diese Projekte irgendwo dann noch weiter.
Ja, aber das mache ich nicht auf Projektbetreuerebene, dass ich irgendwie der Chef oder der Besserwisser wäre, sondern das ist auf rein privater und freundschaftlicher Ebene. Also ich komme mit den Leuten eigentlich immer sehr gut klar und wir besuchen uns dann halt gegenseitig, wenn sich das mal ergibt, machen Zwischenstopp. Zum Beispiel die Leute aus den Philippinen waren schon sehr oft jetzt hier in Deutschland. Die reisen dann mit so einem deutschen akademischen Auslandsdienst hier an und jetzt feiern wir zum Beispiel auch wieder Weihnachten zusammen mit Leuten aus dem philippinischen Labor. Die sind ja auf so einem Austausch und das ist aber wirklich auf einer anderen Ebene. Da geht es also nicht darum, dass ich da der Chef oder sowas wäre. Überhaupt nicht, im Gegenteil.
Was jetzt in Russland? Was hast du da mitgebracht?
Ja, das darf ich nicht sagen, was ich mitgebracht habe, aber was ich getan habe, ist, ich habe die Überreste von Hitler untersucht. Der ist ja in der Nähe von Magdeburg begraben worden, nachdem er da seine Überreste aus von diesem Trichter vor dem Führerbunker geholt wurden. Und Stalin hat dafür gesorgt, dass die wenigen Überreste in verschiedenen Archiven verteilt sind. Beim KGB liegen die Zähne von ihm und Eva Braun. Bei einem britischen Geheimdienst liegen die Röntgenbilder, die 1944 angefertigt wurden, anhand derer man die Zähne also sicher zuordnen kann. Und in einem Staatsarchiv liegt ein Teil der Schädelkappe, wo die, also des Schädels, wo die Ausschussöffnung drin ist, durch die er sich erschossen hat. Das ist deswegen interessant, weil Stalin zuerst niemandem gesagt hat, dass er diese Überreste hat und wo sie begraben sind. Und später in den Anfang der 70er hat Andropow, der spätere Präsident da der Sowjetunion, hat dann dafür gesorgt, dass die eingeascht und in ein Flüsschen bei Magdeburg gestreut werden. Aber diese paar Beweise sind also doch noch erhalten geblieben und durfte aber niemand wissen, war alles top secret.
There's something I want you to have.
Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this?
Yeah, yes it is.
But I thought the old lady dropped it into the ocean in the air.
Well, baby, I went down and got it for you.
Oh, you shouldn't have.
Da muss es einen ja gruseln, wenn man plötzlich mit diesem Stück Vergangenheit, mit diesem Stück Geschichte konfrontiert wird.
Ja, das ist schon ein bisschen merkwürdig, aber noch viel merkwürdiger ist, wo die Sachen gelagert sind. Also es handelt sich hier um Hitlers Überreste, die wenigen, die nach seiner endgültigen Einäscherung in 1970 übrig geblieben sind. Sein Schädelstück, das letzte übrig gebliebene, liegt in so einer Diskettenbox, wo man früher so seine Disketten gelagert hat mit so einem kleinen Silberschlösschen und so einem albernen Schlüsselchen dran. In einem Archiv, im Staatsarchiv, das ist nicht nur verstaubt, sondern an der Wand hängen dann so vergilbte, ausgeschnittene Kalenderbilder von Füchschen und kleinen Pudeln und sowas. Im KGB war es auch nicht besser, im ehemaligen KGB. Da war alles zwar sehr pompös und nicht verstaubt, aber dafür waren dann so hellblaue Rüschenvorhänge vor den Tapeten und so braune Sitze, so genau wie man sich das bei James Bond so ungefähr vorstellt.
Ich bin jetzt sprachlos. Ich vermute mal, dass du als Experte auch sehr gefragt bist, Stichwort fiel ja schon gerade James Bond bei Verfilmungen der anderen Art. Also ich denke mal hier so an deutsche Produktionen, Tatort.
Ja, das kommt schon mal vor. Also im Tatort, da bin ich neulich schon mal, oder bei der letzte Zeuge, da tauche ich schon mal sozusagen auf. Natürlich ohne meinen Namen und ohne mein Gesicht, aber das, was ich mache, taucht dann da sehr deutlich auf. Also das bin dann schon ich. Und es gibt mittlerweile auch Drehbuchautoren, die mich mal fragen, hier die SK Kölsch für alle Kölner, die haben also wirklich mittlerweile eine sehr, sehr, die war früher ja ziemlich lahm und doof, die Sendung, aber die ist jetzt wirklich knackig und sehr, sehr lustig, habe mich gut amüsiert und da fragen die dann halt, ja, was ist denn interessant, was kann man denn mal einfließen lassen, wie sieht's denn in der Wirklichkeit aus, und ich finde das ganz spannend, ich bin also keiner, der den Drehbuchautoren sagt, ihr dürft jetzt nicht mehr eure Fantasie freien Lauf lassen, aber wenn die schon mal fragen und nach echten Fällen fragen, dann sage ich ihnen das, und es gibt ja auch ein Buch davon, Mordmethoden heißt das, das ist im Herbst rausgekommen, da sind auch lauter spannende Kriminalfälle drin, die ich aufgelistet habe, und eigentlich gibt denn das Drehbuchautoren häufig eine Idee dafür, wie sie auch mal hin und wieder was was Wirkliches in ihre Drehbücher einfließen lassen können.
Mhm. Das Buch Mordmethoden, da haben wir auch ein paar Exemplare hier, die wir an die ersten Zuhörer, die uns anrufen, das weitergeben können. Unsere Telefonnummer gebe ich gleich bekannt, oder ich sage sie jetzt schon mal und nachher nochmal. 54 26 11 in Köln, das ist der freie Lokalraum von Köln, 54 26 11. Ja, jetzt bin ich ein bisschen aus der Kurve geschmissen durch diese durch dieses Buch. Letzter Zeuge habe ich hier noch stehen, war auch irgendeine Serie, glaube ich.
Das ist auch eine Serie, wo auch der Drehbuchautor mich hin und wieder gefragt hat, den schönsten Fall, den er konstruiert hat. Da wollte er unbedingt, dass ein Bienenhaus explodiert und dass man anhand des explodierten Bienenhauses den Fall lösen kann. Habe ich gesagt, ja, da ist jetzt aber eine harte Nuss, lieber Gregor Edelmann, so heißt der Drehbuchautor. Und dann hat er gesagt, ja, ich möchte das aber, weil ich mich so für Bienen interessiere. Habe ich in einem alten bienenkundlichen Buch geguckt, sowas habe ich zu Hause, so alte Zoologiebücher und so. Und dann habe ich tatsächlich gefunden, es gibt also eine Bienenkrankheit und die kann sozusagen, die Bakterien, die die Bienen befallen, die können auch eine Explosion überleben, wenn sie in so kleinen Verkapselungsstadien sind. Und so haben wir das dann gelöst. Da taucht dann also ein Holzstück mit einem verkapselten Bakterium von dieser Bienenkrankheit auf und so konnte man dann den Fall lösen.
Da denkt man immer im Fernsehen, das ist alles Quatsch, was die da machen, aber doch immerhin, sie beschäftigen Spezialisten, die einem auch wirklich profunde Hinweise geben, und das ist nicht nur Fiktion, ne?
Hin und wieder zumindest.
Ja, mehr zu deiner konkreten Arbeit hören wir dann gleich und vor allem auch deine Zukunftsvision.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. to read just what you sow. You're going to read just what you sow.
Grenzgänger in der letzten Runde. Leider ist die Zeit schon wieder fast vorbei, denn mein Studiogast Marc Bennecke ist ja wirklich extrem spannend, vor allem was er macht. Wir haben jetzt ziemlich viel Exotisches gehört, da wurde dich in der ganzen Welt herum getrieben, wollte ich gerade schon sagen, das ist ja eigentlich gar nicht der richtige Ausdruck dafür, aber wo du weltweit gefragt warst, irgendwelche Probleme zu lösen, sehr beeindruckend auch die russische Hitler-Geschichte und es gibt da doch bestimmt bei dir auch so einen ganz normalen Alltag in Köln.
Ja, schon. Ich sitze also sehr viel da und schreibe zum Beispiel Berichte. Also wenn man fürs Gericht in Anführungsstrichen, also für die Polizei oder für die spätere gerichtliche Verwendung was schreibt, das ist sehr formell und strukturiert. Das ist aber für Wissenschaftler, ist das eigentlich normal. Man listet immer ganz ordentlich auf, welche Materialien man benutzt und wann man was gemacht hat und wie die Geräte heißen und warum man zu welchen Schlussfolgerungen gekommen ist, damit das halt im Gegensatz zu geisteswissenschaftlicher Arbeit alles ganz gut überprüfbar und wiederholbar ist. Eine geisteswissenschaftliche Meinung, wenn man zum Beispiel einen Täter betrachtet, da kann man ja auch eine andere Meinung zu haben, da kann man ja verschiedene Meinungen zu vertreten, während wir versuchen bei Sachbeweisen immer eine eindeutige und absolut unbestreitbare, einfach eben wahre Begebenheit zu ermitteln. Und so gesehen ist der Alltag recht langweilig. Die Praktikanten langweilen sich auch oft, weil denen das zu doof ist. Die stellen sich vor, das wäre so Quincy-mäßig oder Schimanski-mäßig, aber so ist es halt nicht. Meistens sitzt man am Computer und fasst zusammen und tippt und vergrößert.
Ja, und letztendlich beschäftigst du dich ja dann da mit Maden, Larven, Insekten und solchen fiesen Tierchen.
Genau, sehr häufig arbeite ich mit Larven, mit Insektenlarven, anhand derer man zum Beispiel bestimmen kann, wie lange sie schon auf einer Leiche gelebt haben. Und das kann einem manchmal verraten, wie lange die Leiche eben schon im Freien lag und vielleicht auch, wie lange sie tot war. Wobei, das weiß ich natürlich nicht. Es kann ja auch sein, dass sie vorher 4 Jahre eingefroren war und deswegen keine Insekten drauf waren. Ich arbeite auch mit Blutspuren und man guckt sich an, wie sich in einem Zimmer zum Beispiel die Blutspuren verteilen. Und dann kann man überlegen, wer hat sich wie bewegt. Stimmt das mit der Version überein, die man jetzt zum Beispiel von einem befragten möglichen Täter hört? Und zuletzt mache ich auch die schon erwähnten genetischen Fingerabdrücke, zum Beispiel auch aus dem Blut, aber auch aus Sperma, Haaren, Speichel oder Urin.
Um das zu machen, Blutspuren am Tatort zu sehen und auch zu bewerten, musst du ja eigentlich ziemlich zeitnah nach der Tat auch dort einbezogen werden in die Ermittlungen. Das heißt, sobald die Polizei da auftaucht, also die ermittelnden Kriminalisten da sind, wird man dich dann auch dann sofort rufen.
Genau, also meine Lieblingssituation ist die, dass ich sofort mit der 3 oder 4 springe ich dann in die Bahn und fahre dann rüber zum Polizeipräsidium in Kalk und fahre dann mit dem, was sie im Krimi immer Spurensicherung heißt, das heißt also auf schlau heißt das Erkennungsdienst, mit denen fahre ich dann also raus und das ist die schönste Situation, wenn ich sofort mit denen am Fundort eintreffen kann und ich halte mich dann sehr im Hintergrund und bin meistens der Letzte, der dann die letzten Spuren abarbeitet, aber so ist es häufig, ja.
Irgendwann wird dir das doch auch mal alles langweilig werden und du zu neuen Ufern aufbrechen.
Ja, ist schwer zu sagen. Dadurch, dass ich mich ja nicht mit dem Verbrechen an sich beschäftige, das wird nämlich tatsächlich irgendwann mal langweilig, wenn man dann halt merkt, wie sich immer alles wiederholt. Aber die Spuren sind häufig so kniffelig, dass die große Hoffnung besteht und auch meine älteren Kollegen können mir das bestätigen oder bestätigen mir das. Die sagen halt, also der spannendste Fall, der kommt noch. Da kannst du also sicher sein und das wird ja auch so gehen, wenn du dann ins Grab steigst eines Tages, dann ist der spannendste Fall immer noch nicht da gewesen.
Ich hätte mich jetzt gern noch über deine Zukunft unterhalten, aber wie gesagt, die Uhrzeit und die Studio-Uhr sind gnadenlos. Sendezeit ist sozusagen zu Ende, deshalb möchte ich gerade noch mal darauf hinweisen. Es gibt also unheimlich viele Bücher, die du geschrieben hast. Sehr, sehr viele Publikationen sind nachzulesen. Nicht die Bücher, aber die Quellen oder was er überhaupt gemacht hat, der Marc Bennecke. Auf seiner wunderbaren Homepage, ich muss sagen, sehr beeindruckende Page, www.bennecke.com. Dieses Bennecke schreibt sich mit ZK, also Cäsar Kaufmann.
Und einem N, also einem N und CK.
Genau, nicht Bennecke, sondern Benecke.
Genau.
Ich habe es eben falsch gemacht.
Ja, egal.
Außerdem können Zuhörer, und das sind nur die ersten natürlich, die Erfolg haben werden, dieses Buch Mordsmethoden, oder wie hieß das Ding?
Genau, Mordmethoden, eine Sammlung von Kriminalfällen aus dem 20. Jahrhundert.
bekommen, indem Sie bei uns anrufen, 54 26 11 in Köln. Ich wiederhole, 54 26 11. Marc, vielen Dank, dass du gekommen bist. Ich hoffe, du wirst nochmal irgendwann unser Gast werden und dann auch wieder die Musik mitbringen, die mir im Übrigen, ich fand die Zusammenstellung sehr interessant und spannend. Ich hätte vermutlich, wenn ich jetzt in meine CD-Sammlung reingegriffen hätte, gar nicht solche Stücke gehabt. Von daher bin ich mal froh, wenn ich mal mit was anderem konfrontiert werde, so ähnlich wie du, wenn du nach Vietnam gehst.
Ja, ich habe zu danken. Ich komme gerne wieder.
Okay, dann sagen wir tschüss.
Tschö.
In einem Augenblick, frei von Farben, tanzen Schatten hinter Milchglasscheiben. Ein Spiel, langsam, schnell und fast, fließt Bewegung in leblose Masse, ein starres Licht in bewegte schwarze Bilder. Der Bauer schwarz, der Springer weiß, die Dame schlägt sie alle. Und es ist gestürzen weiße Heerscharen, schwarze Türme. Und es ist gestürzen weiße Heerscharen, schwarze Türme. Und es ist gestürzen weiße Heerscharen, schwarze Türme. Bilaterale Logik errichtet ein einziges Reich, beherrscht von zwei Königen, die einander ähneln, nie getötet werden, nur langsam flüchten, allein durch eigenen Handschlag. Nach vorne stürmend hofft der Bauer, edel oder tot. Schwarz schlägt weiß und weiß schlägt schwarz. Das Reich trägt ausgewogen beide Farben, die keine sind. Die keine sind, aber gleiche Schatten haben, die keine sind. Die keine sind, die keine sind, aber gleiche Schatten. Die keine sind, die keine sind, aber gleiche Schatten werfen, die keine sind, die keine sind, die keine sind, aber gleiche Schatten werfen, die keine sind. Waffen, die keine sind, die keine sind, die keine sind, aber gleich Schatten werfen, die keine sind, die keine sind, die keine sind, aber gleich Schatten werfen, die keine sind, die keine sind, die keine sind, aber gleich Schatten werfen, die keine sind. Keine sind, 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 keine sind.
Auf die Kassiererin und ich war hin. Sie ist das Mädchen.
Sie ist das Mädchen.
Sie ist das Mädchen.
Sie ist das Mädchen
von Kassel 4. Sie ist das